Eure Bibeln auf im Johannesevangelium Kapitel 10. Wir haben ja heute hier im Gottesdienst drei junge Täuflinge. Wo sitzen sie eigentlich? Gut versteckt. Ah, sehr schön. Und ihr habt euch wunderschöne Taufverse ausgesucht. Johannes 14, Vers 6, ja, ich bin der Weg, da geht es um den Weg, dann Psalm 91 haben wir heute schon gehört, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich da behüten auf dem Weg, ja, und dann auch Psalm 23, ich bin der gute Hirte, oder Gott sagt, ja, oder du bist mein guter Hirte, mir wird nichts mangeln, und in diesen ganzen Versen, auch heute Nachmittag dann noch bei dem Taufvers von der Julia aus Psalm 103, Vers 8, da geht es um Gottes gnädige Führung. Und im Psalm 23 dann halt konkret um den guten Hirten. Ja, Gott ist der gute Hirte. Und darum habe ich mir als Predigtext heute Johannes 10 ausgesucht, wo Jesus sagt, er ist dieser gute Hirte. Ich lese uns den Predigtext Johannes 10, Vers 8 bis 15. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Jesus sagt uns, wir brauchen einen Hirten, wir brauchen den guten Hirten. Und dieser Predigttext macht sehr deutlich, warum. Erstens, weil wir Schafe sind. Ja, die Bibel vergleicht uns Menschen tatsächlich mit Schafen. Ich komme gleich darauf. Zweitens, weil es in dieser Welt so viel schlechte Hirten gibt. Jesus sagt sogar, sie sind alle Diebe gewesen vor mir. Und drittens, weil der gute Hirte für uns zum Opferlamm wird. Das sind meine drei Punkte heute Morgen. Erstens, weil wir wie Schafe sind. Ja, warum gebraucht Gott dieses Wort für uns? Und das macht er nicht nur hier Johannes 10 oder vielleicht Psalm 23 oder Hesekiel 34. Das macht er 400 Mal in der Bibel. 400 Mal vergleicht er uns mit Schafen. Also wer die Bibel liest, der kann da nicht drum rumkommen. So, ja? Das ist schon heftig. 100 Mal vergleicht er sich mit Hirten. Also das ist wirklich ein Bild, was die ganze Bibel irgendwie durchdringt. Warum macht er das? Nun, okay, wie schauen wir uns mal Schafe an. Ich bin jetzt kein Mensch aus der Landwirtschaft. Ich habe in meiner Kindheit auch mal Schafe umgeflockt und sowas, aber ich habe mich informiert, belesen, ich habe hab Bauern interviewt, habe ein Buch sogar gelesen dazu, um mich ein bisschen in die Thematik reinzukommen und habe festgestellt, wir haben so ein bisschen vielleicht ein verklärtes Bild von Schafen. Ja? Vielleicht finden wir es gar nicht auf den ersten Blick so schlecht, weil wenn wir da auf der schönen grünen Wiese den Hirten sehen mit dem Hirtenstab, den Hut tief ins Gesicht gezogen und dann sind die ganzen feinen weißen Schäfchen da drum. Das ist einfach irgendwie für uns immer Romantik. Wenn wir irgendwo eine Schafweide sehen, ja, Schafherde sehen, ja, schaut mal Kinder, ist das nicht toll. Ja? Romantik pur. Aber Fakt ist, es ist gar nicht so romantisch. Ja? Schafe kommen alleine nicht zurecht. Die brauchen quasi einen Hirten oder brauchen große Elektrozäune. Also so einfach ist es nicht. Schafe können nicht für sich selber sorgen. Das ist interessant, Schafe brauchen ständige Überwachung und peinliche Fürsorge. Also wirklich, man muss wirklich sich um Schafe kümmern. Es ist also kein Zufall, dass Gott jetzt für uns die Bezeichnung Schaf aussucht. Ein Mann, der tatsächlich Schafhirte war für viele, viele Jahre und dann später Hirte für eine Gemeinde geworden ist, Pastor geworden ist, der schreibt darüber, der kannte also beide, ja, der kannte die echten Schafe und dann die Schafe in der Gemeinde. Der schreibt, unser Herdentrieb, unsere Ängste, unsere Zaghaftigkeit, unser Eigensinn und unsere Dummheit, so wie viele unserer schlechten Angewohnheiten, sind Ähnlichkeiten, die nicht zu übersehen sind. Also das darf man natürlich heute nicht mehr sagen. Ja? Dumm wie ein Schaf oder Schafe sind dumm. Ja? Beides nicht. Und wenn du im Internet nachguckst, dann steht auch immer, fast immer zuerst, das darf, also nicht, dass man das nicht sagen, sondern das stimmt nicht. Das stimmt nicht, Schafe sind nicht dumm. Das ist diskriminierend, das darf man also nicht mehr sagen. Denn Schafe können auch was. Und es ist wahr, sie können was. Sie können sich Gesichter, aber vor allen Dingen Stimmen merken. Wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, sie folgen mir, das ist wahr. Ja? Schafe können sich Stimmen merken, die können sich sogar Traktorgeräusche merken. Also wenn ihr Bauer mit seinem Traktor zum Feld fährt oder am Feld vorbei, dann kommen sie dahin, sie wissen sofort, das ist unser Mann. Wenn ein anderer Traktor vorbeifährt, kommen sie nicht. Sie können Traktorgeräusche unterscheiden. Also wirklich, das ist schon was. Aber darüber hinaus nicht so viel. Ja? Also wenn Schafe nicht geführt werden, dann verirren sie sich definitiv. Schafe können ihren Stall nicht finden, selbst wenn sie ihn schon sehen können. Die kommen da nicht hin. Was für die meisten Tiere normal ist, ist für Schafe eben absolut nicht normal. Wenn Schafe verloren gehen, muss man sie tatsächlich suchen. Also das Bild vom Hirten, der sein Schaf sucht, das ist Standard. Aber dann gehst du nicht hin und rufst oder pfeifst, dann kommt das Schaf, sondern tatsächlich, man muss das Schaf dann mit Gewalt in den meisten Fällen nach Hause bringen. Also das Bild, der Hirte trägt das Lamm über der Schulter, auch so pure Romantik. Ja, sonst würde es nicht nach Hause kommen. Ja, größere Schafe muss der Hirte mit dem Knie quasi nach unten drücken auf den Boden, dann die Beine zusammenbinden und dann nimmt das auf die Schulter und dann trägt das nach Hause oder auf die Ladefläche. Also Schafe bringen sich auch gerne in Gefahr, einfach weil der Grasbüschel so gut aussieht. Da ist zwar ein Abhang, der landet direkt im Meer, egal. Ich muss das Gras haben und dann purzeln die runter. Auf irgendwelchen Inseln da in der Nordsee, ne? Dann, wie hießen die, Shetland-Inseln oder so. Ne? Das ist also, ja, das sind halt Schafe. Wenn Rinder oder, ich sag mal, Pferde sich selbst überlassen bleiben, dann wären die einfach wild. Ja, wenn Schafe sich selbst überlassen bleiben, dann sterben die. Das Schaf verglichen zu werden, das ist also jetzt nicht, es ist kein Kompliment. Es ist so, es ist kein Kompliment, aber es macht unsere Not und Abhängigkeit von einem Hirten deutlich. Sie können nicht alleine Weide finden, sie können sich vor allen Dingen nicht alleine gegen Feinde beschützen. Und das ist der Vergleich. Ja, ohne Leiterschaft sind wir aufgeschmissen, denn wir sind wie diese Schafe geistlich gesehen. Ich weiß, der Mensch kann auch auf den Mond kommen und ihr wart sonst wo und habt euren Weg gefunden. Ja, alles möglich. Man kann auch beruflich seinen Weg gehen und so weiter und so weiter. Aber geistlich gesehen ist der Vergleich leider sehr passend. Ja, wir haben keinen geistlichen Weitblick. Wir finden unser wahres geistliches, himmlisches Zuhause nicht. Wir sind geistig hilflos und wir brauchen geistig Schutz. Wir brauchen einen Hirten. Ein bisschen ist uns das ja auch im normalen Leben schon bekannt, dass wir irgendwie Leitung brauchen. Wenn man sich jetzt erinnert, was habe ich vor 10, 15, 20 Jahren gemacht, wie habe ich mich angezogen, was habe ich da übers Leben gedacht, das ist uns manchmal peinlich. Wir denken, Mensch, was habe ich, hätte mir damals jemand mal einen Rat gegeben. Jetzt weiß ich so viel mehr. Was wirst du aber in 10, 20 Jahren dann über dich jetzt denken? Ja, es ist immer so, dass wir irgendwie nicht alles wissen und Hilfe brauchen. Die Bibel benutzt noch andere Bilder für den Menschen. Sie sagt sogar, er ist ein König, er ist ein Herrscher über die Welt. Also das Bild vom Schaf ist nicht, es ist irgendwie begrenzt. Aber wir haben gehört, sie benutzt dieses Bild sehr viel. Und vielen Menschen gefällt das nicht, mit einem Schaf verglichen zu werden. Das ist ja eben kein Kompliment. Das zeigt Abhängigkeit oder bedeutet Abhängigkeit, Hilflosigkeit und solche Dinge. Andere Menschen wiederum, die merken oder die wissen, ja, natürlich, wir brauchen Hirten, wir brauchen Leiter, wir brauchen gute Weise Führer. Das ist nun mal so. Aber sie sind so enttäuscht von ihren Führern, dass sie ihnen nicht mehr vertrauen. Das ist der zweite Grund, warum du Jesus als guten Hirten brauchst, weil es so viele schlechte Hirten gibt. Jesus sagt, schlechte Hirten sind gute Diebe. Ja, im besten Fall Mietlinge. Und die Leiter Israels, also die Könige, konkret die Könige Israels, abgesehen von wenigen Ausnahmen, das waren solche schlechten Hirten, gute Diebe. Ja, sie haben das Volk wohl geführt, aber sie waren schlechte Hirten. Sie haben nicht die Herde versorgt und die Herde gefüttert oder dass die Herde versorgt war, dafür gesorgt, sondern sie haben sich selber fett gefressen. Sie haben sich selber bereichert. Im Hesekiel Kapitel 34, da wird das sehr klar, sehr krass benannt. So spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels. Also die Könige, die Fürsten, die geistlichen Führer, das sind alle gemeint, ja. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch und das Gemästete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Und Jesus hat das genauso den Pharisäern und Schriftgelehrten, also so der geistlichen Leitungsschicht von damals gesagt. Hat sie direkt ins Gesicht gesagt. Ihr seid kein Deut besser. Ich meine, hier Kapitel 10, Vers 8 im Johannesbrief vergleicht er sie mit Dieben. Oder Lukas 11, Vers 46 sagt er, ihr ladet den Menschen schwere Bürden auf, die ihr selber nicht tragen wollt. Oder Matthäus 23, Vers 14 sagt er, ja, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr fresst die Häuser der Witwen. Also wo es nur geht, ihr bereichert euch schonungslos. Und das ist natürlich eine Sache, die wir kennen, leider bis heute von Führern, von Leitern. Ja. Immer wieder gibt es diese Skandale, ne, dass sich meinetwegen Politiker oder auch andere Leiter bereichern auf Kosten des Volkes oder auf Kosten der Angestellten. Das ist ein Problem bis heute. Wodurch zeichnet sich denn ein guter Leiter aus? Wie sollte denn der gute Leiter sein? Gucken wir mal auf die andere Seite. Ne? Wir können immer motzen. Ja? Wie sieht ein guter Leiter aus? Ein guter Leiter, der zeichnet sich durch mindestens zwei Dinge aus. Das eine ist Wahrheit, das andere ist Liebe. Oder wir könnten sagen, Wahrheit und Fürsorge, Wahrheit und Liebe. Also ein guter Leiter gibt seinen Schafen die Wahrheit. Er muss ihnen die Realität aufzeigen, die sie eben meistens nicht sehen wollen. Das macht man als Leiter eben nicht so gern, weil wenn du die knallharte Realität sagst, dann bist du meistens auch nicht mehr so beliebt. Winston Churchill war da ein gutes Beispiel. Als England quasi fast besiegt war, also die Deutschen waren kurz darauf, quasi England zu überrennen, da ist dann Winston Churchill an den Drücker gekommen und der hat eine ganz andere Politik gefahren. Er hat gesagt, wir müssen knallhart die Wahrheit sagen, wie schlimm die Sache wirklich steht. Alle im Land müssen das wissen, sonst werden die nicht anfangen, jetzt hier unser Land zu verteidigen. Und tatsächlich, die ganze Bevölkerung ist mit aufgestanden und weil sie so knallhart die Wahrheit gesagt haben, also in den Nachrichtensendungen haben sie verkündet, wie viele Panzer wieder Schrott gegangen sind, haben sich die Feinde dann gedacht, wow, wenn die so offen über ihre Verluste reden, wer weiß, was die noch im Petto haben. Ja? Also diese knallharte Wahrheit, das hat dort geholfen. Das ist die eine Seite, ein guter Hirte muss den Schafen Wahrheit oder den Leuten, die er leitet, Wahrheit geben. Und das andere ist die Liebe oder die Fürsorge. Leiter müssen Menschen zusammenhalten, zusammenführen. Sie müssen für Ausgleich sorgen, sie müssen für Frieden sorgen. Und wenn jetzt eine Seite überbetont wird und die andere eben dann kaum betont wird, dann gibt es schon Probleme. Ja, wenn nur Wahrheit ohne Fürsorge oder nur Fürsorge ohne Wahrheit, dann gibt es schon Probleme. Aber wenn beide Seiten nicht beachtet werden, dann haben wir eine echte Führungskrise. Wenn beide Seiten nicht beachtet werden, Wahrheit ist nicht mehr wichtig, Fürsorge auch nicht, dann haben wir eine Führungskrise. Und ich denke, wir kennen das Problem aus unseren Tagen, ja, aus unserer Gesellschaft, aus dem Staat, aber auch aus den Kirchen und aber auch aus den Familien. In vielen Familien fehlt das. Warum? Weil viele Führer und Leiter ihrer Verantwortung nicht nachkommen, auf der einen Seite, oder weil sie ihren Verantwortungsbereich ausdehnen, ja, weil sie immer mehr Macht wollen. Und das sehen wir dann in den Zahlen. Ich habe heute früh noch mal geguckt. Also das Vertrauen in die Regierung, das nimmt die letzten Jahre und Jahrzehnte immer mehr ab. Also 70% der Deutschen sind unzufrieden mit der Regierung. 36% haben Vertrauen in die Regierung, nur noch 26% haben Vertrauen in die Parteien. Ja, weil die genau wissen, ist egal, welche Partei jetzt regiert, wenn dann irgendeine andere Partei hochkommt, die werden genauso wieder an der Macht hängen oder irgendwelche Fehler machen. Ja, also wir sehen das, es gibt wenig Vertrauen zu den Leitern, zu den Hirten unseres Volkes, wenn man das mal so sagen will. Übrigens, das geht auch für die Kirche. Also das Vertrauen der Kirche ist seit 2017 um die Hälfte geschrumpft. Ja, heute gibt es also ungefähr noch 27%, die der evangelischen Kirche vertrauen. Und die katholische Kirche war schon immer darunter. Interessant, da sind es also nur noch 14%. Also auch in die Kirchen, ja, in kirchliche Hirten gibt es kaum noch Vertrauen in unserem Land. Und ich denke, ja, aufgrund von schlechten Hirten ist das berechtigt, kritisch zu sein, zu misstrauen, ist leider oft berechtigt. Aber auf der anderen Seite sind wir ja doch immer noch wie Schafe. Wir brauchen ja Führung, wir brauchen ja Leitung. Was machen wir da? Ja? Wir brauchen Hirten, um geführt zu werden und noch viel mehr, um beschützt zu werden. Was machen dann wiederum schlechte Hirten? Schlechte Hirten, so sagt die Bibel, geben die Herde den wilden Tieren preis. Ja? Hesekiel 34, das ist wieder sehr deutlich, oder Jesus vergleicht sie hier halt mit Mietlingen. Sie geben die Herde den wilden Tieren preis. Wie war das damals? Was ist denn ein Mietling? Also damals hatten halt viele Leute Schafe. Aber natürlich haben die sich nicht immer selber um die Schafe kümmern können, sondern die haben dann Hirten angestellt. Die angestellten Hirten, das waren die gemieteten Hirten, das waren die Mietlinge. Und natürlich war es jetzt so, damals gab es jetzt keine großen Elektrozäune oder so, da gab es viele wilde Tiere. Wenn dann ein Wolfsrudel kam oder vielleicht sogar ein Bär oder ein Wolf, dann hat so ein Mietling gesagt, also das ist doch nur ein Job. Also der ist stiften gegangen, ja. Ich führe die Herde von Weide zu Weide, aber wenn jetzt die wilden Tiere kommen, dann bin ich raus. Ja, dann gehe ich nach Hause. So, das ist das Bild dahinter. Und es ist natürlich auch wirklich zu verstehen. Ich meine, wir haben ja in Deutschland jetzt auch wieder viele Wölfe und Wolfsrudel. Ihr hört das vielleicht manchmal aus den Nachrichten. Schafe können sich halt nicht verteidigen, die sind auch nicht schnell, die können auch nicht wirklich abhauen. Also so eine Herde Schafe ist für ein Wolfsrudel einfach nur ein riesiger Haufen Frischfleisch. Das ist wie so ein Restaurant geöffnet und all you can eat. Ja? Also, und zwischen der Schafherde und dem Wolfsrudel, da stand damals nur der Hirte, kein Elektrozaun. Nur der Hirte. So, wer sind denn die Raubtiere? Jetzt wollen wir wieder das Bild sehen, was bedeutet das im Geistlichen? Also jetzt auch nicht für unser Land, wer sind die Feinde unseres Landes, sondern wirklich geistlich, was ist, das geht jetzt um den Glauben, wer sind die Feinde unseres Glaubens? Es sind sicherlich Menschen und Dinge, die uns von Gott wegreißen wollen, so im Allgemeinen, ja. Es sind die Verfolger der Gemeinde. In anderen Ländern werden die Christen sehr stark verfolgt. Also das ist für sie sehr, sehr deutlich. Ja. Wir haben da Feinde, die uns nach dem Leben trachten. Aber wir können sagen, es sind auch die Irrlehrer, ja, die sozusagen uns von dem wahren Glauben wegbringen wollen. Es sind Teufel und Dämonen, es sind diese übernatürlichen bösen Mächte, die Realität sind, wo die Bibel sagt, ja, es gibt diese dämonischen, diese bösen Mächte. Ja, wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten, schreibt zum Beispiel der Apostel Paulus im Epheserbrief. Und es sind letztlich unsere eigenen Sünden. Ja, der Feind, gab es nicht mal so einen Film, der Feind in mir selbst oder der Feind in mir? Also es sind unsere eigenen Sünden, die sind nicht, ja, wir sündigen halt, sondern Sünden wirken sich zerstörerisch aus. Sie wollen uns zerstören. Es ist nicht so, dass du halt jemand dieses und jenes gönnst und das wird schon keiner sehen oder so, sondern Sünden sind selbstzerstörerisch. sind Feinde. Und diese Feinde sind so gefährlich wie eine Herde Wölfe für so eine Herde Schafe. Wie wichtig ist es darum, dass Hirten ihre Stellung halten? Eben gerade im geistlichen Bereich. Ein gutes Beispiel damals in der Zeit des Nationalsozialismus, das war ja Paul Schneider, der hatte auch wirklich diesen Vers immer im Kopf, ich will kein Mietling sein. Ja? Und er ist dann treu geblieben, ist aus dem Gefängnis rausgekommen, als ihn wieder mal kurz entlassen haben, ist sofort wieder auf die Kanzel gegangen, hat gesagt, ich muss hier bei meiner Herde sein. Und dann wurde er sofort wieder gefangen genommen und ist dann am Ende ums Leben gekommen. Aber gute Hirten sind immer schon in der Minderzahl gewesen. Und selbst die Besten unter ihnen, die besten Hirten, bleiben Sünder. Die haben immer mit sich selbst zu kämpfen. Die begehen Fehler, die sündigen, die handeln aus Angst, die handeln aus Egoismus. Ich bin ja auch so ein Hirte und ich rede hier aus meinem Leben. Das ist so. Man handelt so oft aus Angst, aus Egoismus, aus Wut, aus Zorn. Man macht so viele Fehler. Und wie lautet jetzt Gottes Antwort darauf? Wie lautet Gottes Antwort, könnten wir sagen, allgemein auf alle Führungsprobleme, auf diese Führungskrise, die wir in so vielen Bereichen erleben, die damals das Volk Israel schon erlebt hat. Gottes Antwort lautet darauf, ich komme selbst. Ich komme selbst. Ich werde mich um die Herde kümmern. Ja, Hesekiel 34, das ist so wunderbar formuliert, Vers 11. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Gott sagt, ich komme selbst. Und jetzt kommt Jesus, hier in Johannes 10. Stellt sich dort in Israel hin und sagt, ich bin der gute Hirte. Was Jesus da sagte war, ich bin dieser gute Hirte aus Psalm 23 und aus Hesekiel 34. Ich bin's, ich bin der Herr. Ich bin dieser gute, göttliche Hirte. Das ist ja sehr deutlich, dass Gott selbst dieser gute Hirte ist. Jetzt stellt sich dort dieser Wanderprediger hin und sagt, ich bin's. Ich bin der gute Hirte. Alle anderen vor mir waren Diebe und Mietlinge. Und dieser Vergleich mit Dieben und Mietlingen, das war für die Pharisäer und Schriftgelehrten sicherlich ziemlich hart. Ne? Kommt jemand und vergleicht dich mit einem Dieb? Oder es geht dir an die Nieren? Aber das, was Jesus jetzt hier gesagt hat, das war das richtig Krasse, wo er gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Deshalb wollten sie ihn steinigen. Ja, ein paar Verse später, 10 Vers 31, lesen wir, sie wollen ihn steinigen. Und tatsächlich hat Jesus hier, wir haben es ja im Predigtext gehört, gesagt, im Vers 11, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin bereit zu sterben. Und das führt uns zum dritten Punkt. Drittens, warum brauchen wir diesen guten Hirten? Weil der gute Hirte zum Opferlamm wird. Also Jesus sagt, ich bin dieser gute Hirte aus Psalm 23. Ich werde euch versorgen. Ich werde euch beschützen. Aber dann sprengt er dennoch das Bild, auch eines guten Hirten. Ja, Vers 11, den ich gerade gelesen habe, sprengt er das Bild. Denn selbst ein guter Hirte wirft sich nicht den Wölfen zum Fraß vor für die Schafe. Ja, wenn deine Katze vors Auto rennt, dann wirfst du dich nicht noch auch vor die Katze vors Auto. Das machst du nicht. Du wirst weinen, du wirst hysterisch schreien, du wirst monatelang trauern und dann kaufst du dir eine neue Kerze und dann geht das Leben weiter. Ja? Also hier sprengt Jesus das Bild eines guten Hirten. Wenn er sagt, ich lasse mein Leben für die Schafe. Und dieses Wort lassen ist interessant im Vers 11. Das ist, wir könnten es übersetzen, auch als einlegen oder hinlegen oder einsetzen. Ich setze mein Leben für euch ein. Jesus deutet also mit diesem Wort schon auf diesen stellvertretenden Opfertod hin. Er wird sich stellvertretend für die Schafe hingeben. Der Hirte wird also selber zum Lamm, zum Opferlamm. Auf der einen Seite haben wir also diese hilflosen Schafe, dieses Frischfleisch für die Mächte des Bösen. Und ihr wisst das, wie stark die Versuchungen sein können. Wie rein von deiner Vernunft her sagst du, ja, das ist das und das will ich eigentlich nicht machen. Das ist schlecht für andere, schlecht für mich. Ich finde das total blöd. Und trotzdem ist die Versuchung so stark, dass du es tust. Und der Teufel weiß, wo du deine Schwächen hast. Und der Teufel weiß, wann du am Boden liegst. Und er kommt dann zum perfekten Zeitpunkt, um dich zu sich zu ziehen, um dich von Gott wegzuziehen. Und dann sind die ganzen Sünden, die du schon begangen hast, die der Teufel dir vorhält und sagt, schau dir an, was du alles gemacht hast, wie schlecht du bist. Der Teufel verklagt uns. Also das sind diese Mächte des Bösen. Wir sind wie diese Herde Schafe. Raubtiere kommen, ja, das sind diese Mächte des Bösen verglichen mit Raubtieren, die uns von Gott wegreißen wollen. Aber diese Raubtiere, sagt Jesus, haben jetzt kein Anrecht mehr auf uns. Sie können nicht mehr wirklich an uns rankommen. Sie können uns nicht mehr von Gott wegreißen. Warum? Lass uns nochmal reinschauen in Psalm 23. Psalm 23 ist ein prophetischer Psalm vom Kreuz. Wir kriegen im Psalm 23 einen Einblick in Jesu Herz und wir sehen sozusagen ein Bild, was ist da wirklich passiert am Kreuz. Psalm 22, Vers 13, also in dem Psalm vor dem 23. Psalm, da wo Jesus dann sagt, ich bin der gute Hirte. Was steht da vor? Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Baschan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf, wie ein reißender und brüllender Löwe. Und du legst mich in den Staub des Todes. Und Vers 17, denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Also ja, sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Wir kriegen einen Einblick hier in Jesu Leiden, in Jesu Herz am Kreuz. Und hier werden sozusagen diese Mächte der Finsternis beschrieben und sie werden verglichen mit wilden, gefährlichen Tieren, die Jesus umzingeln und zerstören wollen. Jesus hat also am Kreuz den Kampf mit diesen bösen Mächten auf sich gezogen, hat ihn auf sich genommen und hat ihn für uns ausgefochten. Und in diesem Kampf ist er am Ende gestorben. Aber durch seinen Tod hat er diesen Kampf gegen die bösen Mächte gewonnen. Wie kann das jetzt sein? Paulus erklärt das uns zum Beispiel im Kolosserbrief Kapitel 2 ab Vers 14. Kolosser 2, Vers 14, da steht, und er, nämlich Jesus, hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand. Also alle Sünden, die uns da verurteilen, unsere Sündigkeit, all das, was da gegen uns steht, hat er ausgelöscht. Er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Gewalten und Herrschaften entwaffnet hatte, also damit sind die Teufel und die bösen Mächte gemeint, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Ein guter Leiter zeigt sich durch was? Durch Wahrheit und durch Liebe. Und am Kreuz haben wir genau das. Wahrheit, Jesus zeigt uns, wie es um uns steht, wie verloren wir sind, was das Gericht über Schuld ist. Und gleichzeitig Liebe, weil er nimmt es auf sich. Weil Jesus die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen hat, deshalb konnte er die Mächte des Bösen entwaffnen, konnte über sie triumphieren. Das war der Weg, wie er sich diesen Mächten entgegengestellt hat. Und dieses Evangelium, dieses Geschehen vom Kreuz, diese Errettung aus Sünden, wurde im Alten Testament durch ein Zeichen symbolisiert. Das war die Beschneidung. Das war das Zeichen dafür, das sündige Wesen muss vom menschlichen Wesen abgeschnitten werden. Ihr müsst gereinigt werden von Sünden. Deshalb wurden die Jungs beschnitten. Und im Neuen Testament wird dieses Geschehen, ja, diese Errettung aus Sünden, symbolisiert durch die Taufe. Das ist so das Zeichen des neuen Bundes. Und das ist interessant, direkt davor, vor diesen Versen aus Kolosser 2, Vers 14, direkt davor, erwähnt Paulus die Beschneidung und die Taufe in einem Zusammenhang mit unserer Rettung aus Sünden. Also Kolosser 2, Vers 11. In ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Also
Sünde abgeschnitten, ja, weggenommen aus unserem Leben. Durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus, gemeint ist das Kreuz hier. Christus wurde dort sozusagen abgeschnitten, ja. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also wir sind sozusagen, als ob wir dort gestorben sind für unsere Schuld. Christus ist stellvertretend für uns gestorben. Sein Tod gilt uns. Wir sind begraben worden in seinem Tod. Und deshalb ist uns die Schuld vergeben. Er hat euch, als ihr tot wart in Übertretungen, in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch die Übertretungen vergab. Die Taufe zeigt uns dieses herrliche Geschehen vom Kreuz, diese Errettung aus Sünden. Und deshalb sagt Jesus, geht hin und tauft. Oder Petrus in seiner Pfingstpredigt sagt, euch und euren Kindern gilt die Verheißung und deshalb tauft. Denn darin steckt die Verheißung. Die Taufe ist sozusagen das Symbol Gottes, das Siegel Gottes, dass die Verheißung euch gilt. Wer an Christus glaubt, wer an diesen Opfertod glaubt, der wird definitiv gerettet. Das ist die Verheißung, die Gott uns in der Taufe zusprechen will. So, Anton, Benjamin, Clemens, ihr werdet heute getauft. Ihr bekommt dieses Zeichen. Nicht einfach nur, weil eure Eltern das halt so wollen, sondern weil Jesus euch verspricht, durch meinen Tod habe ich wirklich das Böse besiegt. Alle bösen Mächte besiegt und ich vergebe euch eure Schuld. Glaubt an mich und ihr seid gerettet in Ewigkeit. Ja, ich bin der gute Hirte. Oder Psalm 91, ich gebe meinen Engeln Befehl, dass sie euch behüten auf allen euren Wegen. Oder Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Was für wunderschöne Verse, was für herrliche Versprechen und Zusagen. Aber ihr seid ja jetzt keine Babys mehr, ja? Es ist eine besondere Kindertaufe, die wir heute erleben. Und deshalb möchte ich euch heute am Ende von dieser Predigt aufrufen und alle anderen aber auch, Jesus nachzufolgen, an ihn zu glauben. Und das heißt dann letztlich auf seine Stimme zu hören, ihm gehorsam zu sein, so wie die Schafe eben auf die Stimme ihres Hirten hören und ihm nachfolgen. Und was heißt das jetzt ganz konkret? Zwei Punkte möchte ich euch da geben, zwei Anwendungen. Das eine ist, dass man wirklich die Kontrolle in seinem Leben über alle Bereiche in seinem Leben Jesus gibt. Also, dass man da nichts ausklammert, dass man nicht sagt, Jesus, du bist mein Herr, mein Hirte, mein Heiland, halt so im Bereich Sonntagvormittag und was ich sonst noch so glaubenstechnisch im Leben habe, sondern über alle Bereiche im Leben, weil er ist ja der Hirte für alles. Also egal, deine Familie, dein Job, deine Hobbys, dein Urlaub, deine Entscheidungen, über alle Bereiche im Leben wirklich Jesus als Hirten annehmen, ihm die Kontrolle geben. Auch wenn du im Tal des Todesschatten bist, ja, also auch wenn er dich durch das Leid führt, dass ich gerade dann sage, ja, aber Herr, du hast ja die Kontrolle, ich vertraue auf dich, dass du auch jetzt mich festhältst. Das ist das eine. Das heißt dann letztlich, dass ich die Bibel als Grundlage für mein Leben nehme, denn dort höre ich die Stimme Jesu. Dort spricht er zu mir. Also Jungs, wenn ihr das noch nicht macht, fangt damit an, eure Bibel selber auch zu lesen, ja. Nehmt eure Bibel jeden Tag, kleines Stück lesen, um dann zu wissen, ja, es ist ja letztlich Jesus, der hier zu mir spricht. Was hat er mir heute zu sagen? Und das andere, was ich euch allen sagen möchte, ist, wo wird das konkret, dass Jesus unser guter Hirte wird? Nun, indem ich in eine Gemeinde gehe, wo ich wirklich diese Führung von dem guten Hirten erfahre, durch seine eingesetzten Unterhirten. Hebräer 14, Vers 17 lesen wir, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun, nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Also Jesus will uns leiten, ganz konkret geschieht das eben auch in der Gemeinde durch die Hirten in der Gemeinde. Natürlich ist es wichtig, dass man darauf schaut, dass die Hirten in der Gemeinde selber unter den guten Hirten stehen und sich von ihm leiten lassen. Amen. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, unser guter Hirte. Kinder verstehen meistens das viel eher und viel besser. Sie wissen das, dass sie Hilfe benötigen, Führung und Schutz brauchen. Und wir bitten dich, dass sie es bei dir suchen. Dass sie wirklich erkennen dürfen, Herr Jesus, du bist dieser gute Hirte, auf den man sich immer verlassen kann, der immer bei einem ist. Ja, wir bitten dich heute für unsere Kinder, dass sie dir nachfolgen. Und wenn sie dich noch nicht kennen, bitten wir dich, Herr, dass du als der gute Hirte sie nach deiner Verheißung suchst und zu deiner Herde führst. Herr, und wir bitten dich, aber auch für uns Erwachsene, denn für uns ist es nicht mehr so leicht zu verstehen, dass wir Hilfe brauchen, weil wir stolz sind, weil wir denken, wir haben doch so viel Erfahrung, wir wissen doch so viel, wir kommen doch zurecht. Herr, wir bitten dich, öffne uns die Augen dafür, wie wirklich unser Zustand ist, wie dringend wir Hilfe brauchen, und zwar sogar übernatürliche Hilfe. Wie sehr wir dich brauchen, Herr Jesus Christus. Bitte schenk uns da Erkenntnis und Buße. Bitte vergib uns unsere Schuld. Und nimm uns auch an die Hand. Und zieh uns zu dir. Und wenn wir dir aus der Schule laufen, aus dem Weg gehen, dann bitten wir dich, dass du uns wieder einholst. Dass du nicht zulässt, dass wir verloren gehen. Herr, wir bitten dich heute auch für die Leiter in unseren Gemeinden. Erbarme dich über uns. Gib uns Weisheit, damit wir wirklich in Wahrheit und Liebe deine Gemeinde leiten können. Und Herr, wir bitten dich auch für unsere Politiker, die die Verantwortung tragen, dieses ganze Land zu leiten. Herr, auch sie sind doch von dir abhängig. Wie wollen sie mit Weisheit leiten? Wie wollen sie richtige Entscheidungen treffen, wenn du ihnen nicht hilfst, wenn du ihnen nicht die Augen öffnest für die wahre Not? Wenn du ihnen nicht wirklich das Herz öffnest, dass sie sich opfern, dass sie sich hingeben, dass sie wirklich dienen. Herr, bitte erbarme dich über unsere Regierungen und auch über die Regierungen der anderen Länder. Herr, wir sehen diese Kriege und wir bitten dich, erbarme dich. Und schenk, dass die Verantwortung tragen, dort wirklich nach Frieden streben. Und sich nicht selbst bereichern. Oder das eine Land gegen das andere ausspielen. Herr, erbarme dich. Danke, dass wir heute hier Gottesdienst feiern dürfen mit Taufen. Und dass wir diese Zusage von dir nochmal untermauert oder ausgemalt bekommen mit der Taufe. Ja, richte unsere Augen darauf, dass wir wirklich diesen geistlichen Blick bekommen, was du uns heute sagen willst. Dass wir uns auf dich verlassen können. Selbst in unseren Tälern. In den dunklen Stunden unseres Lebens. Wir bitten dich jetzt, dass du besonders Anton, Benjamin und Clemens segnest, auch die Julia. Amen. Lass uns jetzt zusammen darauf antworten mit dem Lied »Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld«. Das ist ein weiteres Passionslied, in dem wir besingen, dass eben der Hirte tatsächlich selber zum Opferlamm geworden ist für uns.